Also ich lese aus Lukas 3, die Verse 1 bis 20. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias in Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja: Hört in der Wüste, ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn. Ebnet seine Pfade. Die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht. Dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgehen werdet? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute: Was sollen wir denn tun? Wer zwei Hemden hat, gab er zur Antwort, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi, fragten sie, und was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch zusteht, erwiderte Johannes. Und wir? Fragten einige Soldaten. Was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemand, war seine Antwort. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgehen wird. Mit diesen und vielen anderen mahnenden Worten verkündigte er dem Volk die gute Botschaft. Johannes wies auch Herodes Antipas zurecht. Der Fürst hatte nämlich seinem Bruder die Frau weggenommen, Herodias, und auch sonst viel Unrecht getan. Deswegen ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen und fügte das zu allem Unrecht noch hinzu. Soweit der Predigttext. Es fängt ja an, in Vers 1, mit einer ganz genauen Schilderung wieder, wann das eigentlich stattfand. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis und Lysanias in Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. In dieser Zeit, und dann geht es weiter. Wir lesen hier also keine Geschichtchen, sondern wirklich Geschichte. Und das ist dem Evangelisten Lukas, der das ja hier in diesem Evangelium aufgeschrieben hat, so wichtig. Klar zu machen, es geht um Geschichte. Historische Ereignisse, Das, was hier berichtet wird, ist passiert, ist so passiert. Und ihr könnt genau festmachen, wann es passiert ist. So datieren Historiker. Aber es fällt dann schon auf in Vers 2, Lukas kommentiert das nicht. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Wie kann das denn sein? Wie viele hohe Priester gibt es? Eigentlich. Einen. Warum haben wir denn hier zwei? Es gibt jetzt unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten dafür. Also der Hannas war auf jeden Fall der Ältere. Das war nämlich der Schwiegervater von Kaiaphas. Und man weiß aus den Geschichtsbüchern, dass der Hannas, so ich glaube es war von 9 bis 15 nach Christus oder so, was Hohepriester war. Und er ist dann abgesetzt worden von den Römern. Die Römer haben da eingegriffen. Normalerweise war das Hohepriestersein ein Amt bis zum Lebensende. Aber die Römer, die wollten selber darüber bestimmen, wer da das religiöse Oberhaupt ist und haben ihn abgesetzt. Und Lukas schreibt hier, Hannas und Kaiaphas waren hohe Priester. Ist euch mal aufgefallen, wir haben eine ähnliche Situation zu unserer Zeit. Wir haben zwei Päpste, die gerade noch leben. Das gab es ja auch noch nicht so oft, dass ein Papst, der wurde jetzt nicht von jemand anders abgesetzt, aber der hat sich selbst abgesetzt, er ist zurückgetreten, Benedikt der 16. Und er wird immer noch Papst genannt. Er ist es ja auch. Er ist nicht mehr der aktive Papst, aber er ist noch Papst. Also wir haben im Grunde jetzt zwei Päpste. Ja? Also wir nicht, es ist ja nicht unser Kirchenoberhaupt, aber es gibt zwei Päpste zurzeit. Und genauso ist das vielleicht auch hier. Der Hannas ist ja abgesetzt worden, lebt aber ja noch. Also wird er auch noch Hohepriester genannt, weil eigentlich von Gott her gesehen war das ein Amt auf Lebenszeit, der jüdische Hohepriester zu sein. Und auf der anderen Seite kommt noch da hinzu, der Kaiaphas als Schwiegersohn, der wird vielleicht auch noch öfter sich so Ratschläge geholt haben von seinem Schwiegervater. Das würde ja sonst auch die Beziehung vielleicht ein bisschen stören, wenn er jetzt alles ganz alleine machen würde. Also vielleicht hat der Hannas da auch wirklich noch ein bisschen mit regiert als Hohepriester. Lukas schreibt das hier so, Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Und in dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Den haben wir ja schon kennengelernt. Alle die, die hier wart bei der Predigt, als seine Geburt geschah, die Geburt von Johannes, wir hatten das am Anfang des Lukas-Evangeliums ja schon besprochen, die kennen schon diesen Johannes. Der Johannes, der hüpfte ja in dem Leib seiner Mutter, als Maria mit dem Jesuskind in ihrem Leib vor ihm stand. Also der Johannes ist ein Prophet, von Gott berufener Prophet, der schon im Mutterleib sozusagen seines Prophetenamts faltete. Und er wird hier auch wie ein Prophet eingeführt. Also das hier steht, in dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias. Das ist genau wie im Alten Testament. Wir schlagen das jetzt nicht alles auf, aber wenn da ein Prophet eingeführt wird, wird auch immer erstmal genannt, von wem kommt denn der? Also wie hieß der Vater? Das ist so üblich. Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Der lebte in der Wüste und wir lesen das hier nicht bei uns im Text, aber wir kennen das aus den anderen Evangelien. Manche von euch haben das vielleicht schon gelesen. Der hatte ja ein bisschen eigenartigen Stil. Was hat er angehabt? Kamelfell, ja. Kamelhaar, Mantel. Und was hat er so gegessen? Heuschrecken und wilden Honig, ja. Das war jetzt damals nicht so ganz typisch. Also er hat sich damit auch schon so ein bisschen als Prophet zu erkennen gegeben. Also in gewisser Weise schon aufgefallen. Und draußen in der Wüste, das ist auch auffällig. Er hat sich zurückgezogen von dem Trubel der Welt, von Jerusalem, dieser lauten Stadt, vielleicht auch manchmal etwas dreckigen Stadt. Er erhielt draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Was macht er jetzt? Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren. Also er geht nicht in die Stadt oder in die Städte. Er bleibt auf dem Land in der Jordan-Gegend. Und er geht und predigt den Menschen. Sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen. Taufen lassen, das ist die Ganzkörpertaufe, die sind wirklich da ins Wasser gestiegen, in den Jordan, wurden untergetaucht, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Also umkehren und als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Nicht die Taufe vergibt die Sünden oder durch die Taufe werden die Sünden vergeben, sondern durch die Umkehr. Das ist es, verstehen wir natürlich. Durch die Umkehr werden Sünden vergeben und als Zeichen dafür sollen sie sich taufen lassen. Und dann sagt uns hier der Evangelist Lukas, so steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade, die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden, krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht. Dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Also diese Ankündigung, die der Prophet Jesaja, wann war das ungefähr, 700 vor Christus oder so, schon gemacht hat. Da spricht der Prophet Jesaja schon davon, es wird jemanden geben, der macht den Weg gerade, sodass der Herr kommen kann. Und Johannes wusste das, dass Jesus kommen wird. Dass der Messias kommen wird. Und er ist der Bereiter, der den Weg bereitet. Er ruft, bevor Jesus auftritt, die Menschen schon zur Umkehr auf. Das, was hier beschrieben wird im Wort des Propheten Jesaja, das ist etwas, was tatsächlich auch gemacht wurde, wenn so Herrscher erwartet wurden. Dann wird erstmal die Straße glatt gemacht. Manche von euch, ich weiß nicht, wer in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, ich nicht, aber ich habe davon gehört, dass wenn der Honecker irgendwo zu Besuch kam, dass dann überall da, wo er durchgefahren ist, da wurde alles schön gemacht. Aber das war so ungefähr wie in Filmen. Ja, es war teilweise dann wirkte das wohl so nur wie Attrappen. Ja, dahinter war eigentlich nichts, aber die Front war schön gemacht. Ja, alles schön gestrichen, schöne Gardinen und so weiter, damit der Herrscher sieht, was für ein schönes Land regiere ich hier eigentlich. Und dahinter war es aber vielleicht marode, ja. Es ist also üblich, es wird auch in unserer Welt noch gemacht, wenn der Herrscher kommt, da macht man sich schön und auch sein Haus schön. Ich habe mir auch eine schwarze Hose angezogen, eine Weste, den Schlips habe ich weggelassen. Ich habe mir ja sagen lassen, das macht man heute gar nicht mehr. War mir auch neu, aber irgendwie trägt man heute wohl Schlips nicht mehr so viel. Bei uns in der Firma ist es immer noch gewollt, also wir müssen da noch Schlips tragen, aber naja, die Zeiten ändern sich. Aber ein bisschen schick gemacht habe ich mich auch. Ihr habt euch bestimmt auch ein bisschen schick gemacht, wenn ihr in den Gottesdienst geht. Wenn man dem Herrscher begegnen will, ja, es ist normal, es ist üblich. Beim Bundespräsidenten, wenn wir da eingeladen wären, würden wir ja auch nicht in Jeans und T-Shirt oder sowas hingehen. Ja doch, manche ja. Okay, es ist auch Charaktersache natürlich. Ich nehme das zurück. Aber gut, also ich würde mich ein bisschen schick machen. Und hier für diesen Herrn, der da kommt, bereitet Johannes der Täufer den Weg. Und wird alles glatt gemacht, heißt es hier in diesem Jesaja-Zitat. Also ebenerdig, ja? Der soll da nicht irgendwie holpern über die Hügel und durch die Löcher da im Asphalt und so. Also das, was hoch steht, wird glatt gemacht und das, wo Löcher sind, dann wird aufgefüllt. Darum geht das, ne? Das ist das Bild. Wie ein Autobahnbau sozusagen, ja? Da werden auch Hügel abgetragen und Täler aufgefüllt, Autobahnbau. Er macht den Weg frei. Da gab es auch noch irgendwie jemanden, der das macht, oder? Volksbank. Ist jemand eigentlich bei der Volksbank? Sparkasse haben wir, ne? Volksbank haben wir nicht, oder? Doch? Wer ist bei der Volksbank hier? Ihr habt Konten da, aber ihr arbeitet nicht da. Das meinte ich ja. Okay. Wir machen den Weg frei. Ich glaube, das ist die Werbung von der Volksbank, ne? Genau. Johannes macht den Weg frei. Johannes macht den Weg frei für den Herrn. Und da heißt es am Ende von diesem Jesaja-Zitat, dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Alle Menschen. Da steckt schon ein bisschen mehr drin als nur das Volk der Juden. Alle Menschen werden das Heil sehen. Die Prophetie in Jesaja geht schon weit über das jüdische Volk hinaus. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und Johannes, die Predigt von Johannes ist Umkehr. Sie sollen umkehren, dann gibt es Vergebung der Sünden. Nun kommen wir zu der eigentlichen Predigt von Johannes. Und als wir das vorhin gelesen haben, wird euch ja schon aufgefallen sein, hups, die hat es in sich, oder? Wäre das eine Predigt, die wir hier heute auch so halten würden? Er sagte zu ihnen, Vers 7, ihr Schlangenbrut. So hätte Thomas euch heute mal begrüßen sollen. Weiß nicht, was hättet ihr davon gehalten? Also manche wären, glaube ich, so ein bisschen so in ihrem Selbstbewusstsein doch ganz schön oder in ihrem Ansehen gekränkt gewesen, hätten gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Also muss ich ja wohl nicht beschimpfen lassen. Und trotzdem heißt es am Anfang von Vers 7, die Menschen kamen in Scharen zu Johannes. In Scharen zu jemandem, der sie beschimpft. Also ich würde so eine Predigt nicht halten wollen. Und ich glaube, da würden keine Leute kommen in Scharen. Aber es gibt so Leute, vielleicht kennt ihr das, denkt mal nach, was ihr so für Leute kennt. Sei es Prediger, sei es Schauspieler, was weiß ich oder sowas. Leute, die irgendwie so eine Ausstrahlung haben, ja? die man vielleicht ein bisschen auch bewundert, anhimmelt oder sowas, ja? Die Ausstrahlung haben. Da rennen die Leute hin in Scharen. Junge Leute zu Bands oder tollen Sängern oder Sängerinnen, ja, da vielleicht auch manche, ich sag mal, charismatische Prediger oder sowas in der christlichen Szene, die ziehen die Leute an. Da kommen in Scharen die Leute. Und da funktioniert das auch. Aber es funktioniert nicht bei jedem Prediger. Bei mir würde es nicht funktionieren. Thomas, bei dir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben nicht so diese Ausstrahlung, dass die Leute in Scharen kommen würden. Und dann sollten wir auch, ja, dann müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Also, vor allen Dingen dann, wenn wir nicht den Auftrag von Gott haben. Der Johannes hatte den Auftrag von Gott, das zu predigen, was er predigte. Und die Leute kamen in Scharen, diese Predigt zu hören. Wenn heute ein Prediger von Gott den Auftrag kriegt, predige über das Gericht. Wenn Gott den Auftrag gibt, dann wird Gott auch die Herzen bereiten der Leute und die Leute hinschicken zu dem Prediger. Wenn jemand nicht den Auftrag hat, das Gericht zu predigen, sondern wenn jemand den Auftrag hat, die Liebe Gottes zu predigen, dann soll er das tun. Auch da kommen die Leute in Scharen, hoffentlich. Es geht immer darum, was hat ein Mensch für einen Auftrag von Gott? Und der Johannes, der hatte diesen Auftrag, über das Gericht zunächst mal zu sprechen. Erstmal das Gericht zu predigen. Und es ist nicht falsch gewesen. Das hat er nicht aus eigenem Antrieb gemacht oder weil er nun da irgendwie so ein Typ war, der ein bisschen sonderlich ist und das Gericht so für wichtig hält. Und nein, das war ein Auftrag von Gott. Und der Herr Jesus bestätigt das auch. Wenn wir mal gucken, was später in Lukas 7 unser Herr Jesus über Johannes sagt. Hört euch das mal an, ich lese da mal ein bisschen. Ich lese mal Lukas 7, ab Vers 24. Als die Boten gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste hinausgezogen seid? Ein Schilfrohr vielleicht, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was wolltet ihr sonst dort draußen sehen? Einen fein angezogenen Mann? Nein, Leute mit teuren Kleidern und Luxus findet man in den Königspalästen. Aber was wolltet ihr dann dort draußen sehen? Einen Propheten? Ja, ich versichere euch, ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Johannes ist der, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, also Jesus sagt, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Da kann er ganz so falsch nicht gelegen haben mit seinem Auftreten, mit seinem Anzug, mit seiner Gerichtspredigt. Und dann geht es aber weiter. Was sagt Jesus als nächstes? Und doch ist der Kleinste im Reich Gottes größer als er. Oh, was heißt das denn? Es ist also ein Unterschied zu machen. Mit dem, was hier auf der Erde ist, Johannes, der quasi die alttestamentliche Predigt, die Prophetie abschließt, als der größte aller je von Menschen geborenen Menschen. Und dann kommt etwas Neues. In Jesus kommt etwas Neues. Und das Reich Gottes, über das Jesus dann sprechen wird, wer da reinkommt, da ist selbst der Kleinste in diesem Reich mehr wert als der größte je geborene Mensch. Aber ihr könnt sicher sein, Johannes ist auch in dieses Reich gekommen. Aber versteht ihr, das ist ein Kategorienunterschied. Vorher reden wir von natürlichen Menschen und hinterher reden wir vom Reich Gottes. Und selbst der größte Mensch und der größte Prophet auf dieser Erde, wenn er nicht ins Reich Gottes geht, ist das alles nichts wert. Da ist selbst der Kleinste im Reich Gottes noch besser dran. Das ist die Predigt. Und diese Umkehrpredigt, diese Bußpredigt, die Johannes hier hält, die geht auch genau darum, den Menschen erstmal klarzumachen, in diesem Leben, in dieser Welt, kriegt ihr erstens nicht eure Erfüllung, findet ihr nicht den Sinn des Lebens. Und mit dem, was ihr hier habt und werden könnt maximal, kommt ihr nicht in das Reich Gottes und habt ihr keine Ewigkeit. Er macht das ähnlich wie später Jesus. Ich nehme das mal vorweg. Wir lesen noch mal kurz rein in die Predigt von Johannes. Also die Menschen kamen, Vers 7, die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgehen werdet? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Also, da kamen Leute zu Jesus, zu Johannes, die wollten ihn einfach mal hören. Was hat denn der da für eine Botschaft? Was hat der da mitzuteilen? Und die waren so selbstbewusst, dass sie sagten, wir sind doch Abrahams Kinder. Wir hören uns das mal an, was der hier predigt. Aber es geht da rein, da raus vielleicht. Wir sind doch Abrahams Kinder, was soll uns denn passieren? Als Abrahams Kinder gehören wir doch zu Gott, als Abrahams Kinder sind wir doch gerettet, als Abrahams Kinder kommen wir doch in den Himmel. Und Johannes sagt, Moment mal, wenn ihr Abrahams Kinder seid, dann zeigt doch mal die Früchte davon. Und im Übrigen kann Gott aus diesen Steinen hier dem Abraham Kinder erwecken. Das ist übrigens im Aramäischen die Sprache, die da ja gesprochen wurde von Johannes und auch von Jesus. Das Aramäische ist sehr ähnlich wie Hebräisch. Das ist die Sprache, die da gesprochen wurde. Da ist das ein Wortspiel. Das wird natürlich in unseren Übersetzungen nicht deutlich. Steine sind Abanim und Kinder sind Banim. Also aus Steinen Kinder machen, das ist dann Abanim und Banim machen. Klang dann also auch noch wie ein Wortspiel. Das sind so Feinheiten, die merken wir natürlich nicht mehr, wenn wir eine deutsche Bibel lesen. Aber selbst die griechische Grundsprache lesen können, merken es auch nicht, weil es nur im Aramäischen, dieses Wortspiel. Und ich glaube, im Aramäisch gibt es gar keine Überlieferung mehr vom Neuen Testament. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? So, es geht los mit Gerichtspredigt. Johannes sagt, ihr müsst Früchte bringen. Und außerdem gibt es hier ein Gericht. Und ich weiß nicht, ob ihr dem standhalten könnt. Und wie reagieren die Leute? Was sollen wir denn tun? Was würde heute passieren, wenn wir so predigen würden? Bei den meisten Leuten? Die würden einfach weggehen. Die würden hier nicht wieder herkommen, sich sowas anzuhören. Die würden vielleicht auch nicht drüber nachdenken, was soll ich denn tun? Ich glaube, es ist mein Eindruck, vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck, aber ich habe so den Eindruck, in unserer Zeit wollen die Leute sich nicht mehr so gerne was sagen lassen. Manche Dinge haben sich irgendwie geändert. Ne? Du hattest vorhin von Treue geredet, Thomas. Ja? Auch dieser Begriff Treue, der ist bei so vielen Menschen aus dem Wortschatz gestrichen worden. Man sieht das schon, wenn man sich mal so auf die ganzen zerbrochenen Beziehungen, auf die ganzen zerbrochenen Ehen guckt. Treue scheint heute kein wichtiger Wert mehr zu sein. Oder auch Gemeinden. Bei uns haben sich die Reihen auch schon ganz schön gelichtet. Sowas wie Treue. Ich habe mich mal entschieden, hier in der Ortsgemeinde zu sein, mich einzubringen. Treue. Was bedeutet uns heute noch Treue? Als Kerstin und ich geheiratet haben, da hat der Pastor noch diese alte Formel verwendet. In guten wie in schlechten Zeiten, willst du treu sein? In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. So hieß das früher. Das wird heute fast nicht mehr verwendet. Mich haben manche Verwandten schon darauf angesprochen und haben gesagt, das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Kannst du doch nicht versprechen. Wir haben uns das versprochen. Treue. Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt, sagt Johannes den Leuten. Und die Menschen fragen, was sollen wir denn tun? Und ich finde das super sympathisch. Viele Menschen wollen sich nichts mehr sagen lassen, die fragen so gar nicht mehr, weil sie doch selber alles besser wissen. Viele Menschen trauen sich, solche gibt es auch, die trauen sich nicht mehr zu fragen, weil heute nur noch so wenig gefragt wird vielleicht. Und die machen dann irgendwie, ich denke jetzt gerade so ein bisschen an die Arbeit. Also ihr, die noch im Berufsleben steht, ich freue mich, wenn jemand fragt, wenn jemand was lernen möchte und wenn er fragt, was soll ich tun, wie soll ich das tun? Du bist länger dabei, zeigst du es mir? Oder auch bei den eigenen Kindern. Was sollen wir denn tun? Diese Frage ist gut, wenn die Leute fragen, was sollen wir denn tun? Und was antwortet Johannes? Er bringt Beispiele. Wer zwei Hemden hat, gab er zur Antwort, soll dem eins geben, der keins hat. Das ist wohl so gemeint, mit diesem Wort Hemd dort ist dieses Unterkleid gemeint, so ein, weiß ich, ob das auch so lang war, wie so ein Nachthemd so ungefähr. Und jemand, der zwei hat, hat entweder eins rumliegen, kann das dann sowieso jemand anders geben. Aber ich habe gelesen, es ist wohl auch so gewesen, in kalten Nächten haben die Leute tatsächlich zwei von diesen Hemden übereinander angezogen, um nicht so zu frieren. Und dann sagt Johannes diesen Leuten, pass auf, wenn du zwei hast und dir dadurch warm ist, mit einem nur noch frierst du vielleicht ein bisschen, aber einer, der gar keins hat, friert nicht ganz so arg. Komm, gib dem noch eins ab. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi, fragten sie. Und was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch zusteht, erwiderte Johannes. Zolleinnehmer, das war damals so, dass das verpachtet wurde. Das war so eine Art Gewerbe, was verpachtet wurde. Die waren jetzt irgendwie keine staatlichen Beamten, sondern man konnte das pachten, dieses Zollamt, diesen Zolldienst. Und dafür musste man natürlich auch was bezahlen, dass man dann Zoll einnehmen durfte. Und ihr könnt euch vorstellen, die Versuchung ist groß, da vielleicht ein bisschen mehr zu nehmen, als einem zusteht. Schmieren und sowas, ja, also das ist auch nicht unüblich gewesen. Ist ja auch in vielen Bereichen heute noch üblich. Und Johannes sagt, fordert nicht mehr, als euch zusteht. Und wir fragten einige Soldaten, ja, jetzt ging es schon auf Berufsgruppen. Die Zöllner hatten schon ihre Antwort. Die Soldaten waren offensichtlich auch dort zu Johannes gekommen. Die wollten jetzt auch wissen, und was gilt für uns? Beraubt und erpresst niemand, war seine Antwort. Beraubt und erpresst niemand an Soldaten. Gerade ihr Älteren, ihr kennt das noch aus dem Krieg und aus dem Ende des Krieges. Wie haben sich die Sieger verhalten? Da war ganz schön Raub. Da wurden die Häuser geplündert. Nicht nur die Häuser. Beraubt und erpresst niemand, war seine Antwort. Und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber ich musste so ein bisschen dran denken an diese ganze Streikerei, die in unseren westlichen Ländern so üblich ist. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voller Erwartung. Sie haben diese Predigt gehört, das ist ja nur nicht ganz leicht. Wer lässt sich das gerne sagen, dass man irgendwie was tun soll, dass man sogar was abgeben soll von dem, was man hat? Aber das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Haben alle so reagiert auf diese Predigt von Johannes? Gucken wir nochmal in Lukas 7. Da, wo Jesus über Johannes geredet hat. Ich hatte schon vorgelesen bis Vers 28, Lukas 7 bis Vers 28 hatte ich gelesen. Ich lese jetzt mal 29, ab Vers 29. Alle, das sagt also, nee, das ist jetzt über Jesus, also ab Vers 29, Lukas 7. Alle, die ihm zugehört hatten, Entschuldigung. Also Jesus redet jetzt, was ich jetzt lese, redet Jesus über Johannes. So, jetzt bin ich wieder drin. Alle, die ihm, also Johannes, zugehört hatten, selbst die Zöllner, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Aber jetzt kommt ein Doch. Doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer lehnten Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab und ließen sich nicht taufen. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer, eigentlich die, die Gottes Wort gut kennen sollten, die auch die Prophetien, auch diese Jesaja-Prophetie, die Johannes ja zitiert hat, Lukas hat die hier zitiert, auch diese Jesaja-Prophetie, die kannten die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und ausgerechnet die es hätten besser wissen müssen, die ihren Messias und seinen Vorläufer Johannes hätten erkennen müssen, die reagieren hochmütig und lehnen Gottes Plan zu ihrer Rettung ab und ließen sich nicht taufen, sagt Jesus über sie. Das ist das Tragische. Das ist eigentlich das Tragische. Und ausgerechnet die Zöllner und Soldaten und die einfachen Leute, die haben die Predigt angenommen. Die sind umgekehrt, haben sich taufen lassen und haben das wahrmachen wollen, was er gepredigt hat, nämlich abzugeben von dem, was sie haben. Nochmal zu Johannes selber. Was war Johannes eigentlich für ein Typ? Dieser Prophet, der größte je von Menschen geborene, Johannes der Täufer. Er war kein Revolutionär. Auch mit diesen Aussagen, dieser Predigt, die er gemacht hat, ist er kein Revolutionär gewesen. Alles das, was er hier gepredigt hat, ist Wort Gottes schon aus dem Alten Testament, also aus der jüdischen Bibel, die Menschen dort hatten. Worte, die sie auch in ihren Synagogen, Gottesdiensten gehört haben. Also ich lese mal ein paar Beispiele. 5. Mose 15, ihr braucht das nicht mit aufschlagen. Es geht vielleicht so schneller, 5. Mose 15, Vers 11. Da heißt es, die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Übrigens auch realistisch, ne? Gott ist da echt realistisch. Diese ganzen Ideologien und Politologien und sowas, was man da so haben könnte, wir kriegen hier den Himmel auf Erden irgendwie hingebracht mit unserer Zivilisation und Technik und Fortschritt. Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. So klar redet Gott. Das ist realistisch. Darum befehle ich dir, unterstütze deinen armen und bedürftigen Bruder in deinem Land. So sollen wir damit umgehen. Oder Jesaja 58, da sind wir nochmal wieder beim Propheten Jesaja. Jesaja 58, Vers 7. Ladet Hungernde an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Oder auch beim Propheten Hesekiel, Kapitel 18, Vers 7. Ja, ich fange mal ein bisschen vorher an. Da spricht der Herr, seht, alle Menschen gehören doch mir. Mir gehört das Leben des Vaters und das Leben des Sohnes. Und nur wer sündigt, muss sterben. Wenn jemand das Rechte tut und lebt, wie es mir gefällt, wenn er nicht von den Opfern auf den Bergen isst, nicht zu den Götzen des Hauses Israel aufschaut, wenn er die Frau seines Nächsten nicht berührt und auch nicht seine eigene Frau, wenn sie ihre Tage hat, wenn er niemand unterdrückt und dem Schuldner seinen Pfand wiedergibt, wenn er sein Brot mit dem Hungernden teilt und den Nackten mit Kleidung versorgt, wenn er keinen Wucherzins nimmt und sich nicht an Unrecht beteiligt und im Gericht ein unparteiisches Urteil fällt, wenn er sich an meine Ordnungen hält und treu tut, ach, da haben wir wieder die Treue, und treu tut, was recht vor mir ist, der ist gerecht. Er soll am Leben bleiben, spricht Jahwe, der Herr. Das ist genau die Predigt von Johannes dem Täufer. Also Johannes der Täufer war nun kein Sozialreformer und Revolutionär oder sonst was. Er hat einfach Gottes Wort, wie er es kannte, wie er es gehört hat, gepredigt. Er ist kein Schwärmer, er ist kein Revolutionär, er ist aber auch kein Moralist. Es ist einfach das Wort Gottes, was er weitergibt. Und fand ich auch interessant, die Leute, er fordert ja nicht so aufwertet wie ich. Jetzt nur noch Heuschrecken essen, Fellmantel anziehen oder sowas, kommt in die Wüste, ich mache hier eine Sammlung, ja, wir sammeln uns hier als Kloster, Gesellschaft, Gemeinschaft oder sowas in der Wüste. Nee, sowas hört man von ihm nicht. Er gibt einfach nur das Wort Gottes und den Willen Gottes weiter. Die Leute hatten jetzt die Frage, ist er vielleicht der Messias? Doch Johannes, Vers 16, wir sind zurück bei unserem Text, Johannes, also Lukas 3, ab Vers 16. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das ist übrigens eine Sache, die haben die Diener gemacht, die Sklaven damals. Wenn jemand ins Haus gekommen ist, ein Herr, die Riemen unten an den Schuhen, die wurden ja gebunden. Ja? Also ähnlich, wir haben ja auch noch, viele haben noch Schnürbänder. Ich übrigens nicht, ich bin zu faul zum Binden und Losbinden. Also dieses Losbinden der dreckigen Schuhe an den dreckigen Füßen, das haben die Sklaven, die Diener gemacht. Und jemand, der Rabbi war und Schüler hatte, ja, also die Schüler mussten einiges tun für ihren Lehrer, aber das auch nicht. Nee, diese Schuhriemen losbinden war auch unter der Würde eines Schülers. Das war nicht verlangt von den Schülern eines Rabbis. Das haben die Sklaven gemacht. Die Diener, die Hausdiener. Also, und Johannes sagt, ich bin nicht mal wert, ihm die, also ich bin eigentlich weniger wert als sein Sklave sozusagen. Ich bin nicht wert, nicht gut genug, ihm die Riemen zu lösen. Und dann sagt Johannes, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Manche, also wenn man jetzt nicht die nächsten zwei Verse noch oder den nächsten Vers weiterlesen würde, dann könnte man denken, dieses Feuer ist vielleicht so dieses Feuer des Heiligen Geistes, ja, so im Sinne von des Pfingstereignisses, ja, als die Taufe, als der Heilige Geist kam, die Geisttaufe sozusagen ja geschah, da hieß es ja auch, der Geist kam herab und es erschien ihnen wie Feuerzungen, ja? Ja, Zungen wie von Feuer. Da heißt es aber auch wie, ja? Also es sah aus wie Feuer, war aber kein Feuer, ne? Sah aus wie Feuerzungen. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint hier. Und warum nicht? Weil, wenn wir nämlich weiterlesen, dann geht es nämlich um Feuer, aber in einem anderen Zusammenhang. Vers 17, er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Das kennen die jüngeren Leute wahrscheinlich nicht mehr so, wie früher dann der Weizen rauskam aus den Ähren, also die Weizenkörner. Man hat das ja erstmal alles eingesammelt und dann wurde irgendwie auf so einem windigen Platz, das war oft auf den Hügeln oder sowas, hat man eine Schaufel genommen, ja, oder so eine Forke oder was, eine Wurfschaufel, und hat dann das hochgeworfen, das Getreide in die Luft, ja. Und die Spreu, das ist also sozusagen dieses ganze Stroh oder so, was da so leichter ist, und das wird dann so ein bisschen weggeweht, ja, und die härteren Weizenkörner, die fallen dann runter. Also so trennte man quasi die Frucht, das, was man haben will, das Gute, von dem, was übrig ist, ja, was man nicht essen kann, wo man kein Brot draus machen kann, was eigentlich nur noch zum Verbrennen geeignet ist, die Spreu. Und hier sagt, heißt es jetzt, er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen, also die Frucht quasi zu trennen von dem, was von der Verpackung quasi. Die Spreu aber wird er mit einem Feuer, den Weizen wird er in die Scheune bringen, klar, ja, das ist das, was man haben will. Die Spreu aber wird er mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgehen wird. So, und das ist diese Gerichtsbotschaft, ja. Also den Weizen in die Scheune, das ist so dieses Bild vom Reich Gottes, ja, da sind wir im Reich Gottes, da sind wir im Himmel, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen. Und das andere, die Spreu, die keine Frucht gebracht hat, die muss man verbrennen. Das gehört da nicht in die Scheune rein. Mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgehen wird. Ja? Also er geht über dieses Bild eigentlich schon hinaus. Er spricht jetzt wirklich von diesem Gerichtsbild, von Himmel und Hölle. Ja? Das ist ein Feuer, das geht nicht mehr aus. Also das ist auch eine Warnung. Das ist jetzt nicht einfach so, okay, verbrannt und dann ist vorbei und vergessen. Das ist ein Feuer, das brennt ewig. Und dann in Vers 18, mit diesen und vielen anderen mahnenden Worten verkündigte er dem Volk die gute Botschaft. So. Ist das eine gute Botschaft? Ja, ne? Für die, die es hören wollen, für die, die es annehmen. Wenn du zu dem Weizen gehörst, wenn du zu der Frucht gehörst, ist das ja eine gute Botschaft. Dann kommst du ja in die Scheune. Aber für die Spreu ist das nicht gerade eine gute Botschaft. Aber die gute Botschaft ist da. Es gibt Rettung. Und eine schlechte Botschaft wäre es nur, wenn es überhaupt keine Rettung gäbe. Aber trotzdem, glaube ich, tun wir uns heutzutage und auch in unserer Zeit schwer mit dieser ganzen Botschaft. Wir möchten gerne auch von den Kanzeln her nur die gute Botschaft verkündigen. Gott ist Liebe und wir kommen alle in den Himmel. Das würden wir lieber nur hören, das würden wir vielleicht auch lieber nur predigen. Aber Gott hat eine andere Botschaft. Aber wie ist das jetzt mit den guten Taten? Kann man dann doch durch diese Früchte, die man nun selber hervorbringen kann, also wenn ich jetzt mein Untergewand abgebe, wenn ich mein Essen teile, werde ich dadurch dann gerecht? Wir haben das eben gelesen im Alten Testament. Diesen Schlenker muss ich noch eben machen, weil sonst geht er mit dem falschen Eindruck nach Hause. Was hat denn Jesus später gepredigt? Das kommt alles viel später, irgendwie wenn ich 50 werde oder so, glaube ich, bin ich dann dran bei den Texten. Jesus hat in der Bergpredigt manche Dinge ganz bewusst verschärft. Also alle die ihr die Bergpredigt schon mal gelesen habt. Es ging zum Beispiel um den Ehebruch, ja? Wir hatten jetzt auch gelesen, ich glaube, die Stelle hatte ich nicht gelesen. Es gibt tatsächlich auch im Alten Testament, man darf nicht die Frau seines Bruders nehmen, darf man nicht, ne? Hatte der Herodes ja gemacht und das hatte ja dann auch Johannes angeklagt, deswegen ist er ins Gefängnis gekommen. Im Alten Testament steht, du darfst keinen Ehebruch begehen. Und was hat Jesus gemacht in der Bergpredigt? In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, wenn du eine andere Frau, eine fremde Frau, nur ansiehst und sie in deinem Herzen begehrst, hast du schon die Ehe mit ihr gebrochen. Oh. Das hatten die Juden bis dahin noch nicht gehört aus dem Alten Testament. Und diese ganze Selbstgerechtigkeit, die die Pharisäer und die Sadduzäer, die Schriftgelehrten so hatten, nach dem Motto, wir sind doch Abrahams Kinder, wir halten uns doch an die Gebote. Das verschärft Jesus noch. Wenn du in deinem Herzen sie begehrst, hast du schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wer kann dann gerettet werden, war einmal die Frage der Jünger. Manche von euch kennen das. Wer kann denn dann errettet werden? Und lasst mich darauf, Thomas, wir haben immer lange Gottesdienste, lasst mich darauf noch zum Schluss kommen. In 1. Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, und ihr könnt einfach schon selber ein bisschen mitdenken, während ich das lese. Da geht es nämlich auch nochmal um Feuer und es geht auch darum, was eigentlich zur Errettung nötig ist. 1. Korinther 3, ich lese die Verse 9 bis 17. Also ein Brief des Apostel Paulus. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, schreibt Paulus. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Ja, jetzt haben wir den Zusammenhang. Die Botschaft des Alten Testamentes, die Botschaft von Mose war, halte das Gesetz und du wirst gerecht und du wirst gerettet dadurch. Und Johannes als letzter alttestamentliche Prophet hat diese Predigt aufgenommen und hat deswegen auch von guten Werken und von Früchten geredet. Und dann kommt der Messias und der macht in der Bergpredigt klar, wenn du denkst, du hast alle Gesetze gehalten und du bist gerecht und du hast alles gut gemacht, betrügst du dich selbst. Das kann kein Mensch selbst gerecht werden. Und dann, ihr kennt das, kommt das, was Jesus tut. Er ist das letzte, das endgültige Opfer. Es braucht keine Opfertiere mehr im Tempel geben. Jesus hat sich geopfert als das letzte Opfer, das jemals gebracht werden musste auf dieser Erde. Und seine Gerechtigkeit wird allen, die ihm glauben und vertrauen, zugerechnet. Und nur mit seiner Gerechtigkeit können wir vor Gott und vor dem Feuer, vor diesem ewigen Feuer des Gerichtes bestehen. Und hier der Text aus 1. Korinther macht das ganz klar. Das Fundament des Jesus Christus, wer das Fundament hat, wird gerettet. Aber trotzdem sollen auch wir darauf aufbauen. Und trotzdem sollen auch wir unsere Kleider teilen und unser Essen teilen. Wir werden dadurch nicht gerecht, wir kommen dadurch nicht in den Himmel. Das tun wir nur durch das richtige Fundament. Und die, die das Fundament haben, eben nicht, für die gilt das Gerichtswort von Johannes mit dem ewigen Feuer und der verbrannten oder brennenden Spreu. Aber die, die wir durch das richtige Fundament gerettet werden, haben trotzdem die Verantwortung, uns so zu verhalten, wie Gott das schon immer wollte, von der ersten Seite der Bibel an bis zur letzten. Gebt ab, teilt, seid einladend. Und wer das von uns nicht macht, und manchen fällt es leichter und manchen fällt es weniger leicht, der kann zwar sagen oder froh sein, er wird trotzdem gerettet, aber das, was du so angefangen hast mit deinem Leben und mit deinem Haus und deinem Garten und deinen Kleidern und so weiter, das wird alles verbrennen, das kannst du nicht mitnehmen. Mitnehmen kannst du nur in den Himmel das, was du verschenkt hast. Und jetzt noch ganz kurz zum Ende, Leute, es ist schon sehr spät geworden, es tut mir leid, aber das ist ja, es ist wie es ist. Noch eine Beobachtung. Ich war gestern eingeladen zu einem Verein, zu einer Veranstaltung, da gab es zwei Vorträge und hinterher noch eine Vereinsversammlung, hat mich jemand zu eingeladen. Und wisst ihr was? Mir ist da so neu bewusst geworden. Ich habe mich ganz bewusst so auch in die letzte Reihe gesetzt. Ich wollte keinen Platz wegnehmen, ne? Weil man weiß nicht, es gibt manchmal schon so Sitzordnungen in so Vereinsveranstaltungen oder so. Da will man ja auch keinen irgendwie so seinen Stammplatz wegnehmen. Und ich habe diese ganze Veranstaltung über mich so ein bisschen so gefühlt, wie die kennen sich alle gut untereinander. Die sind ja schon seit Jahren teilweise zusammen. Es waren alles übrigens fast alles alte Leute, über 70, über 80. Es ging um Ahnenforschung, so viel kann ich schon mal sagen. Ihr wisst ja, dass ich da so ein bisschen Faible für habe. Die kannten sich alle, ja. Die haben untereinander auch geredet, sich begrüßt und so weiter. Und wenn du da reinkommst, als Fremder, als Neuling, der nun mal so eingeladen wurde, ne, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Und ich kann das keinem verübeln, der solche Erfahrungen mit diesem komisch anfühlen. Man kommt da in so eine feste Struktur, in so eine feste Gruppe, die sich alle mögen und kennen und so weiter und die kennen ihre Abläufe und so. Man kommt da so rein und fühlt sich irgendwie blöd, weil man es nicht kennt und weil man ja auch die Leute nicht kennt und so. Das ist eine richtig schwere Situation. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Leben in bestimmten Zusammenhängen. Es fühlt sich blöd an und ich kann es keinem verübeln, dass er sagt, nee, solche Situationen oder solche Gefühle möchte ich gar nicht so oft haben. Ich gehe gar nicht wieder in so Gruppen, wo ich mich irgendwie so ein bisschen am Rande fühle oder so. Sollen die mal machen, die kennen sich ja lange, die können auch zusammen alt werden oder so. Diese Erfahrung habe ich gestern da gemacht mit diesem, ich nenne den Namen nicht, weil die Predigt kommt ja ins Internet. Leute, passt auf, dass wir nicht so solche Gefühle verursachen bei Leuten, die hier vielleicht zum ersten Mal reinkommen. Es fühlt sich nicht gut an. Also mir ging das wirklich so durch den Kopf. Ich habe überlegt, was können wir denn machen? Als Einzelne oder als Gemeinde, dass die Leute sich hier wirklich willkommen fühlen. Ja? Nicht so ein, das ist hier nicht so ein festgefahrener Club, der schon seit Jahrzehnten zusammenkommt. Die haben ihre Rituale und die reden auch nur untereinander, miteinander. Was können wir da tun? Also mindestens vielleicht auf Leute zugehen, Gesichter, die man zum ersten Mal sieht. Manche mögen das, manche mögen das vielleicht auch nicht. Die Leute sind ja unterschiedlich, ne? Manche mögen gern angesprochen werden, manche nicht. Da müssen wir vielleicht auch ein Feingefühl für entwickeln. Also ich weiß die Lösung nicht so richtig, aber ich möchte das Bewusstsein schärfen bei uns allen. Ja, es ist mir gerade noch so präsent von gestern. Das fühlt sich echt doof an. Und hier der Johannes, ne? Der hat ja den Vorteil gehabt, zu ihm sind die Leute in Scharen gekommen, weil er eben so ein charismatischer Typ war. Da sind die Leute gekommen, aber das Glück haben wir nicht. Die Leute kommen nicht mehr in Scharen zu uns. Ich habe im Moment eher den Eindruck, die rennen in Scharen weg von uns. Also wir können nicht, so wie Johannes dann sagen, Gott führt die schon alle her und wir können uns hier verhalten, wie wir wollen. Wir können hier im Kamelhaar stehen und Heuschrecken anbieten nach dem Gottesdienst. Ja, die kommen schon. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Und vielleicht am Anfang, ihr hattet das gehört, als ich das gelesen habe, am Anfang ist Johannes ja auch noch rumgezogen und predigte in der Jordan-Gegend. Da ging er auch noch. Ja? Und wenn man ja erstmal so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat und die Leute gesehen haben, oh, das ist aber ein schräger Typ, den will ich mir mal genauer angucken. Dann kommen die Leute auch. Also hier bei der Glaubenskonferenz hatten wir den Klaus-Günther Pache in Bremen. Ja, der hat eine volle Gemeinde, die machen, glaube ich, mehrere Gottesdienste am Sonntag oder sowas. Wenn du erstmal einen guten Ruf hast, ja, oder schlechten Ruf nicht, nee, guten Ruf hast oder einen bestimmten Ruf hast oder sowas, die Leute anziehst, dann kommen die Leute auch. Dann können sich die anderen, die da so sitzen, so ein bisschen zurückziehen und sagen, ja, die kommen ja alle wegen dem Prediger oder sowas. Aber wenn das nicht der Fall ist und zu uns kommen sie nicht in Scharen geströmt, dann sind wir alle ein bisschen gefordert. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr hingehen.